Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Ich begrüße Sie zur 5. Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Im Online-Buchhandel bin ich auf einen Ratgeber gestoßen mit dem Titel Zusatzaufgaben für Unterrichtsstörer, schnell und wirkungsvoll reagieren, zur Selbstreflexion anregen. Ich habe ordentlich gestutzt. Zusatzaufgaben für Unterrichtsstörer? Für verschiedene Typen von Störenden wie Unruhegeister, Sozialchaoten oder Drückeberger, das ist kein Witz, werden die entsprechenden Materialien bereitgestellt. Ich frage mich, welche pädagogischen Annahmen stecken hinter einem solchen Titel? Dass man bei Unterrichtsstörungen schnell mit den geeigneten Maßnahmen reagieren muss? Dass Strafen eine solche geeignete Maßnahme sind? Dass sich Aufgaben als Strafen eignen? Vor allem wohl, dass Unterrichtsstörungen nicht als Interaktion aufgefasst werden, sondern dass eine einseitige Ursachenlokalisation in der Persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers stattfindet. Der Ratgeber ist übrigens 2019 erschienen. Seit 1970, ich wiederhole, 1970, ist die Annahme, dass Sanktionen die entsprechende Antwort auf Unterrichtsstörungen sind, überholt.
Worum geht es in dieser Folge?
Dieses Mal geht es erneut um eine klassische Studie der Unterrichtsforschung. Discipline and Group Management in Classrooms. Auf Deutsch Disziplin- und Gruppenmanagement im Unterricht. Von Jacob Kuhnen, einem pädagogischen Psychologen, erschienen im besagten Jahr 1970 als Monographie. Kuhnen war durch Zufall in einer seiner eigenen Lehrveranstaltungen auf ein interessantes Phänomen des Verhaltens von Studierenden während einer Störung der Veranstaltung aufmerksam geworden. Und er erforschte daraufhin über 5 Jahre mit für die damalige Zeit erstaunlich fortschrittlichen und sogar heutigen methodischen Standards weitgehend genügenden Verfahren, was genau Unterrichtsstörungen verhindert. In den 1970er Jahren war die gängige Vorstellung zu Unterrichtsstörungen, dass Lehrpersonen ein Repertoire an geeigneten Reaktionsstrategien benötigen, um diese Störungen einzudämmen. Die Forschungsergebnisse von Jacob Kuhnen revolutionierten diese Sicht, indem sie eine grundlegende Blickwinkelveränderung nahelegten. Aus dieser Blickwinkelveränderung ging das Konzept des Classroom Managements hervor.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Gelingendes Classroom-Management ist ein zentrales Merkmal der Unterrichtsqualität und damit Prädiktor von Motivation und Lernerfolg bei Schülerinnen und Schülern. Das Konstrukt wird heute als eine der Basisdimensionen von Unterrichtsqualität aufgefasst und in Folge 2 wurde der Begriff in diesem Zusammenhang bereits eingeführt. Alleine das macht Kuhnens Ergebnisse interessant. Darüber hinaus zeigen Studien aber auch immer wieder, dass Unterrichtsstörungen in ihren verschiedenen Erscheinungsformen ein zentraler Faktor sind, der zu negativen Beanspruchungen von Lehrpersonen führt. Eine solche Studie finden Sie in der Folgenbeschreibung. Dabei wird der effektive Umgang mit Unterrichtsstörungen bis heute missverstanden, als effektive Sanktionierung und Ruhigstellung von Schülerinnen und Schülern. Kuhnen prägte durch seine Forschung ein neues Verständnis, und zwar im Sinne von allem, was Lehrpersonen zur Steuerung der Interaktion in der Klasse beitragen. Auch deswegen ist es lohnend, sich mit seiner Studie auseinanderzusetzen. Und darüber hinaus gelangte Kuhnen zu ganz konkreten Erkenntnissen, die bis heute nicht an Gültigkeit verloren haben und in zahlreichen neueren Untersuchungen immer wieder bestätigt wurden. Die Studie ist vor allem deshalb interessant, weil seine Prinzipien von effektivem Classroom-Management auch heute von Lehrerinnen und Lehrern ohne Einschränkung als Leitlinien genutzt werden können. Kuhnen ist ein Klassiker und zugleich absolut aktuell. Deutlich aktueller als Ratgeber, die Ihnen das Vergeben von Zusatzaufgaben als Interventionsmaßnahme gegen Unterrichtsstörungen empfehlen.
Was wurde genau erforscht?
In den 1970er Jahren war die gängige Vorstellung die, dass Unterrichtsstörungen dadurch verhindert werden, dass Lehrpersonen mit einem möglichst großen Repertoire auf sie reagieren. Diese Vorstellung war stark vom behavioristischen Paradigma geprägt, also von Verstärkung und Bestrafung als Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung. Jacob Kuhnen macht in einer seiner Vorlesungen eine interessante Zufallsbeobachtung. Ein Studierender las während der Veranstaltung Zeitung und Kuhnen hatte ihn vor allen anderen Studierenden gemaßregelt. Im Anschluss beobachtete er eine Veränderung im Verhalten der anderen Studierenden, die von der Maßregelung überhaupt nicht betroffen gewesen waren. Diese waren plötzlich zurückhaltender als vorher und nahmen deutlich gehemmter an der Diskussion teil. Kuhnen bezeichnete dies im Nachhinein als Ripple-Effekt, also Welleneffekt. Sein Verhalten als Dozent hatte eine Wirkung auf Studierende, die weder verstärkt noch bestraft worden waren. Die Beobachtung dieses Effekts brachte ihn auf die Idee, sich mit Unterrichtsstörungen im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojektes zu beschäftigen. Das übergeordnete Forschungsziel war dabei, Merkmale von Unterricht zu identifizieren, die mit dem selteneren Auftreten von Unterrichtsstörungen zusammenhängen. Kuhnen hatte hier zu Beginn seiner Forschung vor allem Disziplinierungsmaßnahmen im Sinn. Das der Studie zugrunde liegende Design war eigentlich recht einfach, aber wie gesagt, für die damalige Zeit extrem fortschrittlich. Der Wissenschaftler zeichnete eine große Zahl von Unterrichtsstunden auf Video auf und wertete diese danach anhand klar festgelegter Kriterien aus. Er teilte die beobachteten Unterrichtsstunden dabei in solche ein, in denen häufig Unterrichtsstörungen auftraten und solche, in denen dies nur in geringem Umfang oder gar nicht der Fall war. Und dann suchte er nach Merkmalen des Verhaltens der Lehrpersonen, anhand derer sich störungsintensive von störungsarmen Stunden unterschieden. Er verwendete zusätzlich andere methodische Zugänge wie Befragungen mittels Fragebögen und Interviews. Und es wurde zum Beispiel das Verhalten einiger Schülerinnen und Schüler alle 12 Sekunden schriftlich kodiert. Als Stichproben dienten 49 Klassen und ihre Lehrpersonen in Grundschule, Highschool und College.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Ausgehend von seiner singulären Beobachtung des Ripple-Effekts richteten sich Kuhnens Untersuchungen zunächst auf die Identifizierung wirkungsvoller Disziplinierungsmaßnahmen. Diese ersten Studien bestätigten nicht, was Kuhnen angenommen hatte. Er fand keinen systematischen Zusammenhang zwischen Formen der Zurechtweisung seitens der Lehrpersonen und dem Störverhalten der Schülerinnen und Schüler. In unterschiedlichen Parallelklassen und bei unterschiedlichen Lehrpersonen wurden nämlich völlig unterschiedliche Reaktionen auf die Maßregelungen beobachtet. Und hier zahlte sich Kuhnens Versuchsdesign aus. Da der Psychologe mit Videoaufzeichnungen arbeitete, konnte er sich die Unterrichtsstunden erneut ansehen und auf andere Aspekte achten als auf die, die ihn zunächst interessiert hatten. Und es zeigte sich, nicht die Art und Weise, auf Störungen zu reagieren, machte den Unterschied zwischen störungsarmen und störungsintensiven Unterrichtsstunden aus, sondern die Art und Weise, wie Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht organisierten, den Unterrichtsprozess überwachten und die Lernumgebung gestalteten. Hierzu identifizierte Kuhnen 6 konkrete Merkmale. Erstens die With-It-ness, übersetzt Allgegenwärtigkeit. Diese bezeichnet ein Verhalten, durch das Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern verdeutlichen, dass sie die Situation im Klassenzimmer jederzeit im Blick haben und dass sie informiert sind, was gerade passiert. Zweitens Overlapping, Deutsch Überlappung, bedeutet, dass Lehrpersonen ihre Aufmerksamkeit schnell von einem Sachverhalt auf den anderen umstellen, gleichzeitig verschiedene Dinge im Auge haben und auf auftretende Schwierigkeiten nebenbei und sozusagen ohne großes Tamtam eingehen. Drittens, hier lassen sich 3 Merkmale zusammenfassen, nämlich Momentum, Smoothness und Managing Transitions, etwas eigentümlich übersetzt als Reibungslosigkeit und Schwung, Geschmeidigkeit und Management von Übergängen. Und diese 3 Merkmale bedeuten, dass die Lernenden einen flüssigen Unterrichtsverlauf ohne Leerlauf und ohne unnötige Unterbrechungen und Hektik herstellen. Viertens, Group Focus, auf Deutsch Fokus auf die Gruppe. Dies heißt, dass Lehrpersonen sich einzelnen Schülerinnen und Schülern zuwenden können, während sie gleichzeitig das Geschehen in der gesamten Klasse überblicken. Fünftens, Accountability und Avoiding Mock Participation, auf Deutsch Rechenschaftsprinzip und das Vermeiden vorgetäuschter Aufmerksamkeit, bedeutet, dass Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler regelmäßig dazu auffordern, etwas zum Unterricht beizutragen und sensibel sind gegenüber dem Unterschied zwischen tatsächlicher Mitarbeit, tatsächlichem Interesse, gegenüber Strategien, einfach den Eindruck der Beteiligung zu erwecken. Und sechstens, Variety and Challenge, auf Deutsch Abwechslung und Herausforderung, bedeutet, dass Lehrpersonen ein abwechslungsreiches und herausforderndes Angebot an Lernaktivitäten bereitstellen.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Jacob Koonens Forschung basiert auf Beobachtungen von Unterricht in den 1970er Jahren. Daher lassen sich sicherlich nicht alle Befunde 1:1 auf heutigen Unterricht übertragen. Aber das macht ja nichts. Die Haupterkenntnis lässt sich auf jeden Fall übertragen. Diese war aus meiner Sicht, dass die effektivsten Herangehensweisen zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen nicht im Repertoire an Reaktionen zu finden sind, sondern in der Herstellung von Bedingungen, die präventiv wirken. Durch Koonens Forschung hat sich eine Blickwinkelveränderung ergeben, welche die zentrale Frage beim Umgang mit Unterrichtsstörungen von einem »Was tue ich, wenn?« zu einem »Was tue ich, damit nicht?« verschob. Wobei sich natürlich bei einer Betrachtung von Ratgebern wie dem vorher genannten die Frage stellt, inwieweit diese Blickwinkelveränderung sich in der schulischen Praxis schon durchgesetzt hat. Dieser und ähnliche Ratgeber übersehen, dass Unterrichtsstörungen multikausal sind, also unterschiedliche Ursachen haben. Eine dieser Ursachen sind Unterrichtsmerkmale, und sicherlich ist Ihnen aufgefallen, wie ähnlich die 6 von Koonen identifizierten störungspräventiven Merkmale den Merkmalen effektiven Unterrichts aus Folge 2 sind. Trotzdem sind Koonens Erkenntnisse aber auch nicht misszuverstehen im Sinne von »Mach vernünftigen Unterricht, dann gibt es keine Störungen«. Denn auch diese Sichtweise übersieht die Multikausalität von Unterrichtsstörungen. Die von Koonen identifizierten Merkmale können Orientierungspunkte dafür sein, was Lehrerinnen und Lehrer zur Prävention von Unterrichtsstörungen beitragen. Sie schließen Störungen nicht aus, aber sie verringern eben die Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Koonen bietet mit Sicherheit keine Zauberformel für störungsfreien Unterricht, und die Merkmale werden wohl den meisten Lehrerinnen und Lehrern als solche erscheinen, die sie sowieso intuitiv umsetzen. Aber er bietet valide Prädiktoren für störungsarmen Unterricht. In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die gezielte Aus- und Weiterentwicklung von Kompetenzen im Classroom-Management und somit im Umgang mit Unterrichtsstörungen in der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte bisher noch wenig weit gediehen ist. Gut gemeinte Ratschläge, die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger manchmal erhalten, wie am Anfang streng sein und dann kannst du irgendwann locker lassen, sind immer noch prävalent. Wenn Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger die Frage stellen, was mache ich denn, wenn 20 Schülerinnen und Schüler in meinem Unterricht schreiend durch den Raum laufen und mich gar nicht mehr hören, dann wäre die ehrlichste Antwort, das weiß ich auch nicht, aber wir können über Strategien sprechen, die genau das sehr wahrscheinlich verhindern.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Natürlich gibt es zum Thema Classroom Management eine riesige Menge an weiterer Forschung und es gibt kaum einen Forschungsartikel, in dem Koonens Studie von 1970 nicht zitiert wird. Ich möchte Ihnen hier noch ein paar weitere Studien vorstellen, die inzwischen ebenfalls zu den Klassikern zählen. In den 1980er Jahren untersuchte eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern um Carolyn Everson und Edward Emmer vor allem das Verhalten von Lehrpersonen am Anfang des jeweiligen Schuljahres. Sie stellten fest, dass Lehrpersonen, bei denen wenige Unterrichtsstörungen auftreten, am Anfang des Schuljahres überdurchschnittlich viel Zeit für die Einführung und Kommunikation ihrer Erwartungen und Etablierung von Regeln aufwenden. 2003 veröffentlichten Robert und Jana Marzano eine Monographie mit dem Titel Classroom Management That Works. Classroom Management, das funktioniert. Dieser enthält eine metaanalytische Auswertung einer Vielzahl von Studien zum Classroom Management und diese bestätigen grundsätzlich Kuhnens Befunde, gelangen aber im Gegensatz zu Kuhnen zu Ergebnissen, die auch die Effektivität von Sanktionen stützen. Als wichtigsten Faktor identifizieren Marzano und Marzano jedoch das sogenannte Mental Set von Lehrerinnen und Lehrern, also ein erhöhtes Situationsbewusstsein und eine bewusste Kontrolle über die eigenen Gedanken und das eigene Verhalten in Bezug auf die Situation. Zum Mental Set gehört auch die emotionale Objektivität. Damit bezeichnen Marzano und Marzano eine Einstellung von Lehrpersonen gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern, die dadurch gekennzeichnet ist, unerwünschtes Verhalten nicht persönlich zu nehmen und nicht mit Ärger, sondern Gelassenheit zu reagieren. Ich habe Ihnen am Anfang dieser Folge einen Ratgeber zum Umgang mit Unterrichtsstörungen vorgestellt. Da es ähnliche Schriften mit ähnlichen Herangehensweisen zig oder sogar hundertfach gibt, ist zum einen ziemlich eindeutig, wie wichtig das Thema für Lehrerinnen und Lehrer ist, auf der anderen Seite, wie wenig die Erkenntnisse der Unterrichtsforschung einen Einfluss auf die Praxis haben. Classroom Management ist ein Beispiel für ein Konstrukt, das sich unmittelbar aus empirischer Forschung ergeben hat. Jacob Kuhnen machte seine subjektiven Alltagstheorien nicht zum Maßstab, sondern er hinterfragte sie systematisch und mit elaborierten Verfahren. Dabei gelangte er zu Erkenntnissen, an deren Gültigkeit sich bis heute wenig geändert hat. Und genau deshalb handelt es sich um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.